Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Mein Gast heute, Marco Kellhammer, Experte für Transition Design und Doktorand an der TU München. Er hat in zwei temporär umgestalteten Münchner Straßen erforscht, wie die Stadt aussehen könnte, wenn weniger Autos normal wären. Los geht's! Hallo Marco, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Hallo Christian, danke, dass ich in deinem Podcast sein darf.
Wir wollen heute über ein Projekt sprechen, das du geleitet hast. Und zwar geht es um das Projekt Autoreduzierte Quartiere für eine lebenswerte Stadt. Das hat in München stattgefunden, ein Reallabor, wie man Straßenraum anders nutzen kann, angepasst an Klimawandel, an sich ändernde Bedürfnisse der Anwohnenden. Aber ich glaube, am besten ist es, du beschreibst vielleicht mal in eigenen Worten, was genau deine Rolle war und worum es dabei ging.
Du hast es schon angesprochen, genau, Autoreduzierte Quartiere für eine lebenswerte Stadt, auch ACT abgekürzt, ist ein Projekt im Rahmen des M-Cube Clusters, des Münchner Clusters für die Zukunft der Mobilität in Metropolregionen. Und das Projekt, das ich geleitet habe von Ende 2022 bis Ende 2024, also über 3 Jahre, ist ein Projekt, das sich mit sehr unterschiedlichen Akteuren, also der Stadtverwaltung, der Wissenschaft, unterschiedliche Lehrstühle, Verkehrstechnik, Verkehrsplanung, aber eben auch Urban Design an dem Lehrstuhl, in dem ich war, mit der Frage beschäftigen, wie kann eigentlich Mobilitätswende in städtischen Quartieren gelingen? Wie kann das aussehen? Immer unter der Prämisse, dass wir uns einig sind, dass PKWs im urbanen Raum eigentlich nicht mehr das zeitgemäße Fortbewegungsmittel sind. Und wie organisieren wir dann diesen Raum und aber auch das Zusammenleben im Quartier um?
Genau. Und ich hatte in der Dokumentation zu dem Projekt diese schöne These gelesen, die ja so ein bisschen am Anfang stand wohl. Was wäre, wenn eben weniger Autos normal wären? Also eben tatsächlich zu sagen, okay, wir setzen jetzt mal eine Zukunft, in der das der Zustand ist, einfach natürlich auch als Voraussetzung, dass die Räume frei werden, um da andere Dinge mitzumachen. Was habt ihr da genau gemacht? Also wie sah das aus?
Das Projekt bestand so aus mehreren Teilen und einer davon war ja eben wirklich auch vor Ort zu gucken über einen Zeitraum von 5 Monaten, was ist jetzt schon möglich. Wir wissen also auch durch Zählungen und Umfragen, dass ungefähr 60-70% der Fahrzeuge, die da in dem Projektviertel in München so parken, eigentlich nur 2-3 Mal pro Woche überhaupt bewegt werden, dass auch nicht, also gar nicht alle Menschen Autos besitzen und eigentlich jetzt schon eine Mobilität mit weniger Autos möglich wäre. Also wir haben geguckt, was kann jetzt da stattfinden. Und dann gab es nochmal sogenannte Design Futuring Workshops, wo wir mit Anwohnenden geguckt haben, gehen wir mal 10 Jahre weiter und sagen, das ist jetzt Normalität geworden. Es ist einfach so, dass diese Fahrzeuge, die auch jetzt gar nicht mehr so viel oder so häufig genutzt werden, noch weniger gebraucht werden. Dadurch haben wir neue Räume, es gibt noch mehr und andere Mobilitätsmöglichkeiten. Wie kann das dann ausschauen? Dafür haben wir eben dieses Futuring als Methodenset genutzt, wo wir mal geguckt haben, was sind eigentlich so aktuelle Treiber für diese Zukünfte und welche sehen die Anwohnenden auch für sich als wichtig an? Also was sind das für Technologien zum Beispiel? Dann aber auch zu gucken, was für Auswirkungen hat das dann, wenn zum Beispiel sowas wie das 49 oder jetzt 59-Euro-Ticket einfach standardmäßig sind, wenn der ÖPNV ausgebaut wird, wenn ich anderes Carsharing habe, aber eben auch, wenn solche Shared Spaces, also gemeinsam genutzte öffentliche Räume, einfach mehr Normalität werden. Welche Angebote in meiner direkten Nachbarschaft kann ich dann nutzen oder wünschen sich die Anwohnenden auch?
Genau, und dann habt ihr das Ganze ja eben nicht nur überlegt, sondern tatsächlich dann mal umgesetzt in Form von Reallaboren. Wie verändert sich so eine Straße dann in diesen 10 Jahren in jetzt eurer Projektion?
Ja, genau, also das sind tatsächlich zwei Dinge. Also wir haben nicht, also weil es zeitlich im Rahmen dieses Forschungszeitraums nicht möglich war, quasi erst diese Futuring-Workshops in dem Maße durchzuführen, dass wir dann genau diese Wünsche durchgesetzt haben oder umgesetzt haben, sondern wir haben in der ersten Phase kleinere Befragungen durchgeführt. Wie stehen die Anwohnenden zum Thema Mobilitätswende? Was sind ihre Sorgen und was sind Ängste? Aber auch, was sind Hoffnungen und Wünsche? Und auf Basis dieser ersten Informationen haben wir dann das Reallabor umgesetzt. Während des Reallabors haben dann diese weiteren Zukunfts-Workshops stattgefunden. Aber in dem Reallabor haben wir mal ausprobiert, was kann ich eigentlich heute schon machen unter eben der Berücksichtigung dieser Wünsche. Und das war zum Beispiel, ich glaube, es waren um die 60% der Befragten da in den Quartieren wünschten sich eben mehr Grünflächen, mehr Bäume, aber auch Aufenthaltsgelegenheiten und Sitzmöglichkeiten. Das waren eben Wünsche. Und das haben wir dann mit den Partnern eben der Stadt München, vor allem dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung und dem Mobilitätsreferat, versucht im Rahmen von diesen 5 Monaten erlebbar zu machen und eben auch ganz stark unter Mitwirkung der Anwohnenden. Also es war wichtig, wirklich hier einen Dialog, einen Diskurs über das Thema und über auch das, was jetzt hier gerade geschieht, zu schaffen und da auch wirklich zuzuhören, um eben herauszufinden, okay, an welchen Punkten hakt es, was funktioniert nicht gut und vor allen Dingen, wo möchten wir dann zukünftig hin, von welchen Elementen möchten wir mehr haben, wo muss man aber auch zum Beispiel nachbessern, welche zusätzlichen Services und Angebote wären auch notwendig, um den PKW halt noch weiter kompensieren zu können.
Und jetzt sagst du selbst, ihr habt das zusammen mit den Anwohnenden gemacht, aber naturgemäß sind natürlich jetzt nicht alle so begeistert, weil es gibt ja sicher dann auch welche dazwischen, die zum Beispiel ihr Auto eben täglich nutzen. Wie kam das an? Also wie du warst ja einfach vor Ort, so wie fühlt sich das dann an, wenn man dann sagt, okay, komm, zack, jetzt geht's los und jetzt rollen hier halt Bagger an und schütten hier jetzt mal ein bisschen Sand hin und wir legen Rasen auf den Boden, da wo vorher noch Straße war. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen jetzt mal so diese Eindrücke wiedergeben aus der Zeit, wo ihr wirklich angefangen habt, den Raum wirklich zu verändern, weil das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man einfach nur irgendwo ein paar Poster aufstellt und sagt, schau mal, so sieht das hier aus, kannst du dir das vorstellen?
Das ist ein guter Punkt, denn also wir waren ungefähr ein Jahr, bevor das wirklich räumlich losging, bevor die Bagger kamen, über den Zeitraum von einem Jahr auch immer wieder in den Quartieren und haben mit Nachbarn oder mit Anwohnern gesprochen und haben natürlich da auch gemerkt, es gibt immer diese Reibungspunkte und Konfliktpunkte. Und interessant war auch, dass während dieser Zeit schon, also wir hatten so kleine Pop-up-Geschichten wie einen Stadtplan mal am Boden ausgelegt und geguckt, wo könnten Maßnahmen stattfinden, haben wir schon gemerkt, die Anwohner diskutieren auch miteinander, was aus Forschungssicht auch sehr interessant ist, dass wir das selber gar nicht quasi initiieren müssen, sondern da gibt's Diskurs zwischen den Anwohnern, eben ob ich jetzt mehr Grünflächen möchte oder ob ich mehr Parkplätze möchte. Das war aber so im kleinen Maß. Und wir hatten schon eigentlich eine relativ gute Beteiligung. Auch was dann aber eben kam, als die Bagger kamen, das war Ende Mai oder Juni. Es war wirklich super Wetter, es war warm. Und noch bevor eigentlich der Rollrasen so ausgelegt war, spielten bereits Kinder da. Also wir mussten eher gucken, dass sich das irgendwie, ne, das ist ja auch irgendwie Sicherheits Bedenken gibt, aber das wurde sofort angenommen und das war gerade jetzt auch aus Sicht der Stadtplanung und des Urban Designs natürlich, werden solche Flächen überhaupt gebraucht und angenommen? Und das war in den ersten Tagen eigentlich wirklich erstaunlich zu sehen, dass da sofort Menschen waren und dass das diesen, ja, das Interesse daran gab. Natürlich einmal, was passiert hier, aber dann auch wirklich, okay, da ist jetzt plötzlich so ein Raum vor meiner Haustür, den ich nutzen kann, den ich mir aneignen kann. Und auch aufgrund, glaube ich, des sehr guten Wetters. Der Rasen musste eben auch noch gesprengt, gewässert werden. Das heißt, da waren Wasserquellen da und das war natürlich bei dem Wetter auch super für die Kids, die da durchgelaufen sind. Und muss natürlich sagen, das wird dann schon mal lauter. Also es war vor allem in diesen Nachmittagszeiten eben so, dass da auch mal Kinder zu hören waren. Und das löste dann aber auch sofort den Konflikt aus, dass plötzlich andere Anwohnende dachten, okay, was ist das jetzt hier und warum muss ich das aushalten, dass hier jetzt plötzlich Kinder spielen vor meiner Haustür? Und das war eigentlich eine Reaktion, mit der wir in der Form gar nicht so in dem Ausmaß gerechnet haben.
Wollte ich gerade sagen, weil das ist ja tatsächlich, das hat ja relativ hohe Wellen geschlagen dafür, dass es irgendwie darum ging, dass man eine Straße mal 5 Wochen anders aussehen lässt. Das war ja sogar, ich meine, ich hatte damals so eine ganze Seite-3-Geschichte in der Süddeutschen drüber gelesen und ich glaube sogar in der Tagesschau gab es irgendwie einen Bericht darüber. Da wirkte das Ganze, muss ich sagen, dann tatsächlich ziemlich krawallig. Also so, dass man sagt, wirklich, da sind halt dann die Anwohnenden, die auf die Barrikaden gehen, weil ihnen was vorgesetzt wurde, wo sie überhaupt nicht mitzureden hatten. War das tatsächlich die Gefühlslage oder ist es da auch ein bisschen aufgebauscht worden?
Ja, das, also wir hatten dann auch so ein kleines Auftaktfest, da war auch Presse eingeladen, da war das Interesse jetzt eher so mau, würde ich sagen. Eben eine kleine Straße, wo jetzt Forschende und die Stadt gemeinsam was ausprobiert. Und dann hat sich aber über diesen ersten 2 Wochen, würde ich sagen, dieser Konflikt zwischen den Anwohnenden, die sich über den Lärm beklagt haben, medial vervielfacht und das wurde halt dann wirklich auch aufgebauscht. Also da wurden auch bestimmte Charaktere oder Anwohnenden medial wirklich dargestellt, eben auch mit ihren teilweise scharfen Kritik gegenüber den Andersdenkenden im Viertel porträtiert. Und das war medial, also war auch so eine Erfahrung, die ich da zum ersten Mal gemacht habe, wie sehr eigentlich Konflikt medial zieht. Also es ging weniger also um die Sache, was passiert hier eigentlich und dass das auch temporär ist, dass wir uns eigentlich genau anschauen möchten, welche Diskurse stattfinden. Das war jetzt für die Medien gar nicht so interessant, sondern wirklich hier, welche Streitigkeiten, welchen Konflikt gibt's hier und welche Bilder dazu kann man auch zeigen. Das wurde dann ja auch auf der Seite 3, die du angesprochen hast, wurde eben auch eine Wasserpistole einer Anwohnerin abgebildet, so als ja, mit so einer Kreideumrandung, fast so mordwerkzeugmäßig.
Wie habt ihr das dann eingefangen oder musstet ihr das dann auch wieder einfangen tatsächlich? Weil das ist ja tatsächlich so ein bisschen die Krux dabei. Auf der einen Seite, man fängt halt an mit einem Projekt, wo es wirklich darum geht, wir wollen hier so ein, ja, ich sag mal fast so eine Art geschützten Raum uns aufbauen, wo wir Dinge mal ausprobieren und dann auf einmal kriegt es so eine riesen Wahrnehmung und da hängt ja dann auch total dran, wie dieses Projekt selbst bewertet wird. Also selbst wenn es jetzt innerhalb der Stadt nur ist. Also wenn man sagt, okay, da sind halt Leute, die haben vielleicht mitgekriegt, ja, da passiert irgendwas in der Straße und meine Kinder haben vielleicht erzählt, das ist voll lustig, weil da können wir irgendwie jetzt über den Rasen laufen und das ist ein Wassersprenger. Aber wenn dann auf einmal sozusagen da in Medien diese Geschichte erzählt wird, als ja, da passiert eben auf einmal, da ist Lärm und da ist alles durcheinander und die Leute sehen sich nach den Parkplätzen zurück, wo die leisen Autos rumstehen. Was für ein Gefühl ist denn das dann so aus eurer Perspektive gewesen? So, uns gerät das hier gerade aus den Fingern oder?
Ja, also genau, das darf man schon, glaube ich, so benennen. Also wir wussten tatsächlich nicht, was jetzt auch passiert, also was der nächste Tag bringen wird oder wie das auch eskaliert. Wir waren immer sehr, sehr viel vor Ort, also gerade in den ersten Wochen auch täglich. Wir hatten von Anfang an verschiedene Beteiligungsformate vorgesehen. Eins davon waren auch die Sprechstunden, die wir angeboten haben im Quartier zu unterschiedlichen Tageszeiten und auch an unterschiedlichen Wochentagen, um möglichst allen da auch die Möglichkeit zu geben, mit uns direkt zu sprechen. Und natürlich haben wir da gemerkt, okay, es gibt Menschen, die können damit jetzt gar nichts anfangen und die fühlen sich hier auch durch diesen disruptiven Eingriff in ihren Alltag nicht wohl. Und das, also ein Argument war ja zum Beispiel auch, dass diese Kinder, die wohnen hier gar nicht und die kommen woanders her, wo wir dann auch nochmal zusätzlich geguckt haben, Interviews geführt haben, wer sind die Menschen, die die Flächen annehmen und dann eigentlich gesehen haben, die wohnen sehr wohl hier, nur die hatten vorher eigentlich keinen Raum und waren einfach nicht sichtbar, weil natürlich da parkten vorher, also das ist eine kleine Anwohnerstraße, wo links und rechts Autos parkten, da hält man sich normalerweise jetzt auch nicht auf. Und das hat aber das Projekt jetzt ermöglicht und einfach zu sehen, okay, die Menschen entdecken gerade selber auch ein bisschen ihre Nachbarschaft neu. Es gibt Konflikte und es gab eben auch dann verschiedene Formate, teilweise auch von Anwohnerinnen initiiert, um miteinander wieder ins Gespräch zu kommen. Und was wir natürlich gemacht haben, waren einerseits vor Ort im Dialog zu bleiben, aber uns auch intern, als auch mit dem, also es ist ja gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, auch genau mit diesem sehr partizipativen Ansatz oder auch das mit dem Reallaborformat einfach abzustimmen, ist das Teil des Diskurses oder eskaliert es jetzt wirklich? Und da waren wir uns dann aber auch wirklich einig, dass genau dieser Diskurs scheinbar geführt werden muss. Mhm. Auch wenn er jetzt medial über das Lokale im Viertel hinausgeht, scheint es genau wichtig zu sein, jetzt darüber zu reden, wie wollen wir in Zukunft in Städten zusammenleben und welche unterschiedlichen Haltungen, Meinungen gibt es da? Und das hat sich dann auch während des Sommers wieder beruhigt, würde ich sagen. Und eben auch, was ich sehr schön finde, ist gerade durch die Formate der Anwohnerinnen, die dann gesagt haben, naja, die Zeitungen schreiben, hier herrscht Krieg, während in manchen Teilen der Welt wirklich Krieg herrscht, aber das ist doch kein Krieg hier. Wir sind nur nicht alle einer Meinung, aber wir wollen eben genau das miteinander aushandeln. Das war jetzt gar nichts, was von uns kam, sondern das die Anwohnerinnen selber geschaffen haben. Wir haben dann unterstützt ein bisschen, auch Räume und Formate dafür zu schaffen. Und da hat dann aber eigentlich, also das ist der interessanteste Teil des Projekts, finde ich, zu sehen, wie sich die Betroffenen plötzlich selber das Thema aneignen und auch jetzt auch noch über das Projekt, über die Zeitdauer hinaus, sich organisieren, ihr Viertel mitgestalten. Also ein Platz wurde auch schon auch nach Wünschen der Anwohnerinnen jetzt umgestaltet und sie sind an einem zweiten Platz dran. Das war eigentlich, also das finde ich interessant, dass wir es auch zugelassen haben, dann über diese Dauer des Sommers das auszuhandeln und hier miteinander in Dialog zu treten.
Glaube ich auch total und ich glaube auch, dass es am Ende wahrscheinlich total wichtig ist, dass man irgendwo erstmal diese Fakten schafft, damit die Leute sich dann auch wirklich nicht nur in der Theorie darüber unterhalten, wie das wäre, wenn jetzt hier die Hälfte der Parkplätze weg ist oder nicht oder das dafür da ist, sondern man wirklich die eigene Lebenswirklichkeit sich halt verändert und man sich sozusagen dann daran erstmal abarbeiten kann, im Positiven wie im Negativen. Jetzt wollen wir auch den Konflikten jetzt nicht den ganzen Raum einräumen, auf gar keinen Fall. Klar, habt ihr viel daraus gelernt, spannend und werden wir gleich vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen, wenn es darum geht, wie man denn so einen Prozess am besten gestaltet, was deine Erkenntnisse daraus sind, dahingehend sind. Ich würde gerne aber nochmal drüber reden, du hast eben selbst gesagt, es sind halt, das Ganze wurde ja wieder abgebaut und dann sind aber halt bestimmte Bedürfnisse sozusagen da geblieben. Also und es haben Umgestaltungen stattgefunden. Wie sieht das konkret aus? Also was waren tatsächlich so die Dinge, wo man sagen kann, okay, das hat wirklich, das war dann so der Fit für wirklich große Teile der Anwohnenden, und das sind die Dinge, die vielleicht jetzt eben auch dann sozusagen verstetigt werden.
Also hier ist wichtig dazu zu sagen, dass es, glaube ich, nicht so eine Pauschallösung für alles gibt. Und deshalb machen wir auch genau diese Form von Projekten und findet statt Entwicklung ja auch viel im Dialog statt, und München hat das auch schon lange Kultur. Und hier aber gleichzeitig zu gucken, okay, es gibt irgendwie auch räumliche Ähnlichkeiten. Wir haben das auch in zwei Vierteln durchgeführt. In dem einen war es deutlich ruhiger, von dem wurde zum Beispiel gar nicht berichtet, um da auch ein bisschen vergleichen zu können. Das war jetzt auch irgendwie weniger räumlich verändert. Haben wir also bestimmte Elemente identifiziert, die halt eigentlich durchweg sehr positiv ankamen, wie zum Beispiel das Urban Gardening als Möglichkeit, hier selber Gemüse anzupflanzen. Das wurde sowohl von auch einigen kritischeren Stimmen des Projekts als sehr, sehr positiv empfunden, hier jetzt Möglichkeiten zu bekommen, dass ich diesen Raum auch für mich nutzen kann. Und dann eben die ganze Organisation des noch vorhandenen Autoverkehrs, die halt rechtlich eher eine Herausforderung ist, ne? Also wo schaffe ich dann zum Beispiel Anlieferzonen? Wo stelle ich zum Beispiel Kurzzeitparkplätze bereit? Ist auch für Pflegekräfte. Wie organisiert man Fahrzeuge um? Das sind Themen, die dann plötzlich ganz relevant werden, gerade unter dieser Annahme, das sei jetzt normal geworden, für die wir jetzt oder im Jetzt noch nicht so die ganz passenden Lösungen anbieten konnten, an denen aber jetzt weiter gearbeitet wird. Und ich meine, das hat das Projekt schon auch gezeigt, dass diese Räume erstmal angenommen werden. Das sind ja, ich sage gerne, unprogrammierte Flächen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt ein Spielplatz oder das ist jetzt XY ein Sportplatz, sondern erstmal sind die Räume so frei gestaltet, dass Anwohner sich da selber gucken können, wo mache ich ein Picknick, wo spielen Kinder jetzt. Und es gibt natürlich, also gerade auch in München, da an der Isar, genug Frei- und Grünflächen. Aber zu sehen, es gibt den Bedarf und gerade auch Spielmöglichkeiten vor der Haustür, das funktioniert und wird angenommen, ist eine Erkenntnis und ist auch gerade im Rahmen von Stadtentwicklungsplänen irgendwie auch wichtig, solche Räume weiterhin in der Stadt zu ermöglichen.
Ist das zum Beispiel eine Erkenntnis, wo du sagen würdest, also wenn man jetzt davon ausgeht, man will den urbanen Raum umbauen und will den sozusagen mehr den Leuten, die halt nicht mit dem Auto unterwegs sind oder ihr Auto irgendwo parken müssen, zur Verfügung stellen, sondern die sich halt eher zu Fuß oder auf dem Fahrrad bewegen, dass man trotzdem aufpassen muss, dass man nicht gleich die nächste Infrastruktur so fest hinbaut, dass am Ende doch wieder mehr eine Nutzung vorgegeben wird?
Ja, ganz genau. Also das ist, glaube ich, der Punkt. Und dass auch so individuelle Gestaltungsräume einfach ermöglicht werden müssen, die eine ganz andere Identität mit den Anwohnenden wirklich ermöglichen, sich dann auch um diese Flächen zu kümmern. Weil das ist ganz interessant, an dem Platz, der jetzt da umgestaltet wurde, konnten die Anwohnenden eben mitbestimmen oder haben sie sich dafür wirklich auch eingesetzt gegen schon bestehende Pläne, dass da noch ein Baum gepflanzt wird. Und was ist das für ein Baum? Dass da Urban Gardening auch angeboten wird und nicht einfach so ein Straßen Begleitgrün geschaffen wird, wo man vielleicht irgendwie den Hund Gassi gehen lässt, aber eigentlich niemand diese Grünflächen nutzen kann. Und das ist tatsächlich auch cool zu sehen, wie das Stadtbild positiv verändert, dass es nicht so ein Standardprogramm ist. Gleichzeitig eben sich die Anwohnerinnen auch um diese Flächen kümmern. Also es gibt Initiativen, das sauber zu halten. Es gibt eine Anwohnerin auch in dem Viertel, die eigene Projekte dazu durchgeführt hat, dass Menschen ihren Müll nicht überall hinschmeißen. Auf eine sehr, sehr coole und subtile Weise.
Ein Aspekt, den ich interessant fand, war, dass im Vorfeld es ja auch schon darum ging, das Ganze, also zu überlegen, wie muss Stadt aussehen in einer Welt, die noch viel stärker vom Klimawandel geprägt ist als ohnehin jetzt schon. Welche Rolle hat das tatsächlich gespielt und wie entwickelt ist das Bewusstsein der Anwohnenden eigentlich schon, dass sie halt in heißeren Straßen leben werden?
Ja, das ist ein ganz relevanter Punkt und der gehört auch zur Kritik des Projektes, weil, also wir waren uns der Sache bewusst. Diese Straßen in München, wo kein Baumbestand ist, die sind wirklich heiß. Da kann man sich nicht aufhalten. Also gerade zur Mittagszeit will da keiner sein. Deshalb sind wir bewusst in eine Straße gegangen, wo schon Baumbestand war. Das wurde aber zum Beispiel kritisiert, weil gleich nebenan auch eine Straße war, wo kein einziger Baum steht, warum man nicht dorthin geht. Aber das ist dann wieder die negative Seite dieser temporären Projekte. Man kann mit so Bäumen in Kübeln, schafft man einfach nicht die notwendige Beschattung. Aber das war schon auch, also wir haben ein paar Temperaturmessungen durchgeführt, zu sehen, da wo Rasen ist, kühlt eben die Straße oder die Oberfläche viel schneller wieder ab, wenn die Sonne weg ist. Das heißt, gerade dann nachts in den Abendstunden ist es da deutlich kühler als auf Asphaltflächen. Da gibt es auch andere Forschung dazu. Und das wird natürlich relevanter. Also weil gerade wenn ich in den Nächten immer mehr hohe Temperaturen habe, Menschen weniger gut schlafen können, das Ganze auch irgendwie gesundheitliche Folgen haben kann, brauchen wir halt mehr solche dezentralen Grünflächen, die verteilt sind, die ich einerseits wirklich direkt auch nutzen kann, aber die eben auch diesen positiven Kühlungseffekt haben und auch natürlich Versickerungsflächen sind, weil sie entsiegelte Flächen sind, wenn sie dann dauerhaft geschaffen werden, wo zum Beispiel Regenwasser bei Starkregenereignissen auch wieder versickern kann.
Jetzt ist ja auch eben dieses Projekt, das lief ja sozusagen über den Sommer, das heißt, die Leute haben sehr, also ich sag mal fast so Urlaubsverhältnisse gehabt in der Zeit. Als die ganze Sache dann wieder abgewickelt wurde oder abgebaut wurde, wie war das? Was habt ihr da für Rückmeldungen gekriegt? Also klar, beide Seiten wahrscheinlich, aber vor allen Dingen, oder anders gefragt, nicht Rückmeldung, sondern was für Forderungen waren denn auf einmal dann eigentlich da seitens der Anwohnenden?
Also es gab, das war auch für uns interessant zu sehen, wie sind die Reaktionen. Und da gab es einerseits wirklich viel, also direkt dann vor Ort die Aussagen wie, oh, voll schade, dass es jetzt wieder abgebaut wird und ja, das kann doch nicht sein und so und warum gab es da so viel Kritik dran und auch von, also wir haben dann auch bewusst das Gespräch nochmal mit den Kritikerinnen oder mit beiden Seiten des Projekts danach gesucht, die dann gesagt haben, okay, also so eigentlich war es ganz, ganz schön und ich vermisse es jetzt auch ein bisschen und wir haben jetzt auch erst verstanden, was ihr mit dem Projekt bewirken wollte oder dass es wirklich ein Forschungsprojekt war, weil viele vermuteten auch so ein bisschen politische Ideologie dahinter und eben nicht, dass wir Interesse haben zuzuhören und dass hier eigentlich ein ko-kreativer Raum auch entsteht, wo Personen mitgestalten können. Das ist auch tatsächlich so im kommunalpolitischen Diskurs oft ganz schwierig, weil ich natürlich Vorlaufzeiten mit Genehmigungen und so etwas habe. Und die Menschen sich da nicht so ganz ernst genommen oder gehört fühlen und dann zu zeigen, okay, aber über den Zeitraum wurde das immer wieder ermöglicht und vor allem auch darüber hinaus jetzt ermöglicht, sind halt wirklich positive Erlebnisse, die wir da geschaffen haben. Und ich glaube, dass, also das, wir haben aus anderen Vierteln zum Beispiel auch Interesse bekommen, dass genau solche Projekte jetzt da stattfinden sollen. Und es gab ja auch eine sehr umfangreiche Befragung nochmal, im Ende des Projektzeitraums, die uns halt schon zeigt, dass 60% der Befragten, und das waren viele in dem Quartier, wirklich sagen, sie könnten sich das vorstellen, dauerhaft, sie fanden das auch positiv. Und ich glaube, 66% der Befragten sagen auch, sie möchten ähnliche Projekte in anderen Stadtgebieten in München haben. Also da gibt es eine deutliche Mehrheit dafür. Und ich glaube, dass eben dieses Disruptive, was es hatte, wir sehen das ja auch in anderen Städten, einfach mehr Normalität wird. Also, dass wir wirklich gemeinsam mit Anwohnerinnen, mit Anwohnern gucken, wie wir diese Räume gestalten können. Und das nicht mehr so dieses Moment hat von, oder kommt jetzt jemand und die möchten mir was wegnehmen, sondern wirklich anerkannt wird oder gesehen werden kann, dass es eigentlich ein gemeinsamer Auftrag ist, hier unsere Städte auch eben zukunftsfähig zu machen.
Ist es auch was, weil du hast ja einen spannenden Punkt gesagt, der ja sehr nach der Zeit klingt, in der wir gerade leben, dass die Leute immer direkt irgendwie jede Form von Veränderung unter irgendeinen Ideologieverdacht stellen. Ist das was, habt ihr da auch einen Ansatz gefunden, damit einen besseren Umgang zu finden? Weil das ist ja das Problem, also gerade im öffentlichen Diskurs, dass man ja heutzutage bei alle möglichen sofort in so eine ganz krasse Verhärtung reinfällt.
Ich habe selber festgestellt, dass es sehr viel Zeit braucht, sehr viel Zuhören braucht und eben auch ja das Miteinander auszuhandeln. Also ich, genau wie du sagst, also es ist so ein Phänomen, was wir feststellen, dass diese Vorwürfe sofort da sind und auch, ich glaube, auch eine Frustration herrscht, dass man sich nicht gehört fühlt oder so. Und dann muss man eben erst zeigen oder wirklich diese Erlebnisse schaffen, dass es möglich ist, seine Nachbarschaft, sein Wohnumfeld, eben auch Stadt mitgestalten zu können. Und auch diese Formate, die teilweise so ein bisschen auch nicht mehr zeitgemäß sind, wieder zu entdecken oder auch zu verändern. Weil wir haben jetzt natürlich Bezirksausschusssitzungen und sowas, die einmal im Jahr stattfinden. Das haben wir auch gehört, dass das vor unserem Projekt einfach nicht besucht wurde. Während des Projekts konnten dann gar nicht alle Menschen Platz finden, weil so viel Interesse dann da war. Also auch zu zeigen, es ist möglich, ich muss mich aber auch einbringen. Aber wenn ich das mache, dann wird es auch, auch ernst genommen. Also so eine Reaktivierung des politischen Zusammenlebens in der Stadt stattfinden kann.
Das ist ja eigentlich sogar fast eine demokratische Aufgabe, die da mit drinsteckt. Oder das Potenzial zumindest, da wirklich Leuten wieder zu zeigen, dass Partizipation funktionieren kann und auch ihr Leben zum Positiven verändert. Im Vorgespräch hattest du gesagt, dass eine Erkenntnis für dich auch war, dass das Thema Geschwindigkeit der Verstetigung von solchen Sachen auch total relevant ist. Liegt natürlich auf der Hand, gerade wenn man in so einem kommunalen Kontext sich befindet, da kann man jetzt nicht von heute auf morgen sagen, okay, jetzt planen wir das und dann sieht das Ding im nächsten Sommer genauso aus, wie irgendwie wir dann am Ende ermittelt haben. Andererseits sagst du, es gibt eben großes Interesse aus anderen Straßen, anderen Stadtteilen, anderen Vierteln von Leuten, dass dort auch Veränderung stattfindet. Also gibt es da, habt ihr jetzt irgendwie so eine Idee für eine Blaupause, die man jetzt irgendwie ausrollen kann, um zu sagen, okay, so kriegen wir es hin, dass wir auf der einen Seite halt die Bedürfnisse möglichst vieler Menschen mit einbeziehen, Konflikte vermeiden, aber auch das entsprechende Tempo drauf haben, dass diese Veränderungen dann eben auch schnell vonstatten gehen und dauerhaft sind?
Das hängt an verschiedenen Punkten. Ich glaube, ein Punkt, auf den wir direkt Einfluss haben, ist natürlich so Kommunikation. Wie informiere ich darüber? Wie lade ich die Menschen vor Ort auch ein, mitzuwirken? Da sind wir jetzt mal gestartet in diesen ersten 3 Jahren, über die ich gerade erzählt habe, und haben natürlich sehr viel gelernt. Wie muss Kommunikation wirklich aufgebaut sein, dass sie möglichst viele Menschen vor Ort erreicht, dass sie auch auf verschiedenen Kanälen stattfinden muss? Was erzeugt wirklich auch Vertrauen? Was sind die Institutionen, mit denen man da auch, wo man Gehör findet. Da gibt es jetzt auch, also das M-Cube läuft noch weitere 6 Jahre und quasi die zweite Phase ist jetzt gerade gestartet. Da gibt es auch Folgeprojekte, wo da nochmal genau mit diesen Learnings jetzt versucht wird, das nochmal besser zu machen, Elemente daraus zu prüfen, auch eben das mit den Futuring-Workshops zu gucken, wie stellen sich die Menschen vor Ort eigentlich die Zukunft für ihr Quartier vor und wie kann ich das dann noch gezielter auch so umsetzen. Wichtiger Punkt ist natürlich aber auch die Regeln und Gesetze, gerade im Straßenverkehr, die jetzt eine Umsetzung oder eine Umgestaltung erschweren und da auch rechtssichere Räume zu schaffen. Also einerseits wird natürlich gefordert, Klimaanpassungen durchzuführen, und das sieht man ja auch in den Stadtentwicklungsplänen in München auch ganz stark. Und dann hat aber die Stadt zum Beispiel nicht genug Gestaltungsspielräume rechtlich, das auch sicher durchzusetzen. Das fängt beim Gehwegparken an, das geht über Parkbepreisung, die gerade in Bayern immer noch nicht auf kommunaler Ebene möglich ist und natürlich in dicht besiedelten Städten wie München anders geregelt sein muss, wie in Städten, wo es eben nicht diesen Druck gibt. Und aber auch die Straßenverkehrsordnung, die halt schon immer noch den Fahrzeugverkehr stark bevorzugt und wo man dann eigentlich nicht über Klimaanpassung begründen kann, dass Fahrzeugverkehr in dieser Straße eingeschränkt wird. Das haben wir auch selber dann erfahren. Also es gibt ja dann auch Klagen dagegen. Das wurde auch, also es gab dann kein Urteil, sondern nur den Vergleich, dass man da eben nachbessern muss. Auch gibt es Beispiele aus anderen Städten. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiges Instrument, um auch zu zeigen, wir wollen, dass es steht in den Stadtentwicklungsplänen, und wir arbeiten auch Schritt für Schritt dahin, um eben zur Verstetigung und auch zu einer anderen Geschwindigkeit zu kommen. Und ich glaube aber, also ein anderer Baustein ist eben wirklich diese Mitwirkung der Anwohnerinnen, der Stadtbevölkerung dabei, weil, also das haben wir jetzt an dem Beispiel gesehen, das ist natürlich nicht so das eine Schema, nach dem das dann durchgezogen werden kann, aber also diese große Motivation, die da ist, das halt schon echt eine Stärkung auch sein kann, dann solche lokale Bereiche da auch zukunftsfähig zu gestalten.
Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, also wie häufig solche Projekte uns begegnen werden. Ich würde gerne noch über eine kleine Zahl oder 2 Zahlen sprechen, die ich auch in der Dokumentation gesehen hatte, die ich interessant fand. Und zwar war das so ein bisschen, erschien das erstmal ein bisschen widersprüchlich, aber vielleicht hast du eine ganz gute Erklärung dafür. Und zwar war das so, ihr hattet ja auch abgefragt, wie oft die Autos bewegt werden. Und du hattest das selbst gesagt, es gibt ja halt einen relativ hohen Prozentsatz von Fahrzeugen, die einfach einfach die meiste Zeit rumstehen. Und der war tatsächlich in dem innerstädtisch gelegenen Quartier sogar höher als in dem anderen Bereich, den ihr da untersucht hattet. Und lustigerweise war aber trotzdem es so, dass die Leute dort weniger bereit waren, sich von ihrem Auto zu trennen. Das fand ich ganz interessant. Aber meine eigentliche Frage geht dahin, weil genau in diesem Quartier zeitgleich zu eurem Reallabor ja auch Mobilitätsstationen, also Mobility Hubs, wenn ich es richtig verstanden hatte, installiert wurden. Welche Veränderung hat das erzeugt bei den Leuten vor Ort? Habt ihr das auch abgefragt oder habt ihr tatsächlich dann auch gemessen? Haben Leute da ihr Mobilitätsverhalten wirklich dann auch verändert? Also jetzt auch dann tatsächlich so ein bisschen unabhängig davon, dass das nur ein temporäres Projekt war, was euren Teil angeht.
Ja, also da muss man ehrlicherweise sagen, dass man nicht ganz so 1:1 Rückschlüsse ziehen kann, was wir gemacht haben. Wir hatten jetzt nicht von allen Shared Mobility Anbietern die Daten bekommen, von denen wir sie hatten, konnten wir sehen, dass während des Projektzeitraums die Auslastung oder die Nutzung in den Quartieren gestiegen ist. Das zeigen wir eben auch in der Dokumentation. Und dann wurden eben diese Mobilitätsstationen oder Mobility Hubs, Mobilitätspunkte, wie sie in München heißen, auch während des Projekts oder zu Beginn des Projekts erst eingerichtet. Und da hat man eigentlich ganz gut sehen können über diesen Zeitraum der 5 Monate, dass das anfangs eben noch nicht so richtig bekannt war, auch obwohl darüber informiert wurde, parkten dann halt doch wieder eben keine Carsharing-Fahrzeuge dort oder es war noch nicht so bekannt. Und das wurde dann aber von Woche zu Woche besser und da haben wir auch positive Rückmeldungen bekommen, dass dann diese Angebote genutzt werden, weil sie jetzt einfach noch komfortabler sind, da das Fahrzeugangebot durch diese Station auch ein besseres ist oder ich weiß, wo die Fahrzeuge stehen. Ich finde auch einen Parkplatz mit einem Shared mit einem Carsharing-Fahrzeug in meinem Viertel. Genau, also das ist definitiv gewachsen. Zu dem Punkt, den du vorher gesagt hast, mit der Nutzung der Fahrzeuge, das ist, glaube ich, auch ein bisschen Phänomen, was in München nochmal stärker ist als in anderen Städten. Die Nähe zu den Bergen, also die Fahrzeuge werden dann halt gerade fürs Wochenende oder so genutzt, Also es gibt gute Angebote, aber das ist natürlich nicht so komfortabel, gerade wenn ich Ausrüstung, Sportequipment oder sowas mitnehme, dann ist es natürlich einfacher, mit dem Auto zu fahren, was da noch vor der Tür steht, als jetzt öffentlich oder mit der Bahn anzureisen. Da gibt es auch, also gerade jetzt auch in der zweiten M-Cube-Phase, glaube ich, Projekte, die sich damit nochmal auseinandersetzen. Und so sehen wir eigentlich, dass sich so Stück für Stück die Bedarfe, die ermittelt wurden, ganz gut eignen, um hier weiter zu gucken, wie können wir das verbessern.
Das ist schon ein schönes Schlusswort oder abschließendes Wort jetzt zu deinem Projekt beziehungsweise der Ausblick, dass eben noch viele andere Dinge passieren und ich bin mir sicher, da werden in meinem Podcast auch noch die ein oder andere Sache wieder noch auftauchen, weil ich finde, dass in München gerade echt viel passiert, sicher natürlich auch mit Blick auf die internationale Bauausstellung kommen wird, wo Mobilität Fokusthema ist. Wie geht's für dich jetzt weiter nach Abschluss des Projekts?
Also ich habe gemerkt, dass mir genau diese Art zu forschen mit also einerseits wirklich transdisziplinär mit Verwaltung, mit verschiedenen Disziplinen, aber auch mit den Menschen vor Ort sehr viel Spaß macht, jetzt auch diesen Prozess immer noch aufzuarbeiten. Also das sind sehr viel Daten angefallen, aber auch Erkenntnisse so zu machen, dass man den auch schneller und besser noch anwenden kann. Das ist für mich interessant und genau, also ich hoffe, dass sich da auch weitere Möglichkeiten ergeben mit Reallaboren und eben genau auch diesem Futuring, also den Zukunftsszenarien gemeinsam mit den Menschen vor Ort zu entwickeln und die dann umzusetzen, ergeben werden.
Ja, du hast mir erzählt, du schreibst gerade deine Doktorarbeit. Ist das auch Gegenstand dieser Arbeit?
Genau, also dieser Ansatz heißt bei mir Transition Design und das ist genau eben ein Beispiel der Mobilität. Erläutere ich das eben anhand des Projekts auch, was die Erkenntnisse daraus sind und wie das aussehen kann.
Wann bist du fertig?
Ich hoffe im Frühsommer.
Okay, dann hoffe ich sehr, dass es eine Schriftenreihe gibt, wo das in Druck geht, dass man tatsächlich dann mal eine Handhabe hat, weil eben, was du sagst, die Transformation, die ja ohnehin ansteht, die noch einfach schneller zu machen, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Ziele, die wir gerade verfolgen sollten. Und von daher auch einfach mal so für mich als Stadtbewohner ein Dankeschön daran, dass ihr daran arbeitet, dass ihr euch wirklich da so engagiert und eben nach Wegen sucht, dass man einfach den Stadtumbau so gestalten kann, dass einfach sich möglichst viele Menschen damit wohlfühlen und tatsächlich Orte geschaffen werden, die eben dann nicht den nächsten Nutzzweck einfach drüber rollen, sondern mal wirklich sagt, okay, wir schaffen wieder mal offenere Strukturen, dass einfach Menschen die Stadt noch stärker wieder zu ihrer Stadt machen können. Vielen Dank und auch vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke dir.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.